SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Folgende Themen haben wir für Sie bis 18.30 Uhr. Unsere Korrespondentin in New York spricht mit uns über die 9-11-Gedenkfeier. Ist der Union auf dem CSU-Parteitag die Trendwende gelungen? Dazu ein Kommentar aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir schauen auf die persönlichen Schicksale einiger Betroffener im Migrationsstreit zwischen Frankreich und Großbritannien. Wie gedenkt man Ereignissen, die man eigentlich lieber vergessen würde? Diese Frage hat New York auf eigene Art und Weise für sich beantworten müssen. Heute wird in der Stadt am südlichen Zipfel von Manhattan zum 20. Mal an die islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert. Was damals passiert ist, das muss man heute wohl kaum mehr wiederholen. 4 entführte Flugzeuge, die eingestürzten Twin Towers des World Trade Centers, ein brennendes Loch im Pentagon und ein rauchender Krater auf einem Feld in Pennsylvania. An diese Schreckenstat möchte man sich lieber gar nicht erinnern, wohl aber an die fast 3000 Menschen, die bei den Anschlägen ihr Leben verloren. Bei der Gedenkveranstaltung in New York war auch unsere Korrespondentin Antje Passenheim dabei. Frau Passenheim, Manhattan ist normalerweise einer der umtriebigsten, wuseligsten und auch lautesten Orte der Welt. Wie sah die Gedenkfeier da heute aus?
Zum einen sehr still, denn es war eine Feier der Stille. Eine Feier, in der eigentlich außer dem Verlesen der Opfernamen, der Namen der 3000 Opfer, die bei den Terroranschlägen ums Leben gekommen sind, verlesen werden von Angehörigen. Das dauert jedes Jahr mehrere Stunden. Dazwischen auch Stille, weil es mehrere Schweigeminuten gibt. Und das Beeindruckende für mich war, dass ich an einem Ort stand, direkt mit Blick auf Ground Zero, wo sich das Ganze abgespielt hat, die Gedenkstätte um die Fundamente der einstigen Türme, und im Rücken eine Feuerwache hatte, mit in voller Besatzung die gesamten Feuerwehrleute, die dort standen, vor dem geöffneten Tor, aus dem vor 20 Jahren ihre Kollegen mit den Wagen rausgefahren kamen, über die Straße zur Hilfe geeilt sind, um Menschen zu retten, und dann selbst ums Leben gekommen sind. Und diese Feuerwehrleute haben salutiert, haben Schweigeminuten gehalten, während drinnen eben auf dem Gelände bei der Gedenkveranstaltung die Tochter eines Feuerwehrmanns, Daniel Brethel, an ihren Vater gedacht hat.
And my father, Daniel J. Brethel, Captain of Ladder 24, FDNY. We love and miss you every day.
Also das war beeindruckend, und das Beeindruckende für mich war, dass die Menschen nicht abweisend wirkten auf Menschen wie mich zum Beispiel, Journalisten, die dazwischen rumspringen, Journalisten, die sie fragen, sondern dass diese Menschen sehr willkommen heißend waren, sehr anrührend waren. Die Menschen haben sich gegenseitig in den Arm genommen. Sie waren freundlich. Sie haben sich Kaffee ausgegeben. Sie haben Kaffee verteilt, Kekse verteilt. Und es war eine solche Atmosphäre der Solidarität, wie ich sie selten erlebt habe in so einer Situation.
Also eine Gedenkveranstaltung vor allem für die Angehörigen. Wer hat denn sonst noch an der Zeremonie teilgenommen?
Bei der Zeremonie waren anwesend mehrere Präsidenten und Ex-Präsidenten. Joe Biden war natürlich da mit seiner Frau. Barack Obama und Michelle Obama und Bill und Hillary Clinton waren dort. Aber ihre Rolle dort bei der Veranstaltung war, dass sie ruhig zugehört haben. Es wurden keine Reden gehalten. Wer dann überraschend auftrat und dabei war und nicht still war, das war Bruce Springsteen, der die Leute überrascht hat und dort in einem schwarzen Anzug auftrat und eben gesungen hat. Und das hat vielen Menschen wirklich eine Gänsehaut erzeugt. Und es war wirklich ein Fest der Stille und der Eintracht und sehr schöner Klänge und Töne.
Wie sehr ist den New Yorkern selbst denn 9-11 noch präsent nach 20 Jahren?
9-11 ist den New Yorkern immer präsent, denn die New Yorker, die definieren sich auch dadurch, dass sie solche Schockwellen, so ein Trauma, dass sie dieses Trauma gemeinsam überwunden haben, weil sie so widerstandsfähig sind, weil sie sagen, wir lassen uns das nicht austreiben, dass wir hier eine liberale Stadt sind, eine weltoffene Stadt, eine Stadt, die zusammenhält und die stark ist und die Stirn bietet all denen, die das angreifen. Und das hat die New Yorker sehr sehr stark gemacht. Und das kam auch jetzt gerade wieder im vergangenen Jahr raus, als die New Yorker gegen den Angreifer Corona kämpfen mussten, wo sie so stark getroffen waren und hier gesagt haben, wir sind so gestellt durch 9/11 und wie wir das geschafft haben, dieses Trauma zu bewältigen, wir schaffen auch diese schwere Zeit. Und das hat ihnen Mut gemacht. Und dieser Mut und diese Hoffnung, die sich die Leute gegenseitig geben, eben aus dem, was sie nach 9/11 gelernt haben, der macht sie hier so stark.
Antje Passenheim war für uns bei der Gedenkzeremonie zum 20. Jahrestag der 9/11-Anschläge. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Fast 3000 Menschen sind bei den Anschlägen des 11. September 2001 ums Leben gekommen. Ihre Namen, das haben wir gerade gehört, wurden auch heute wieder bei der Gedenkveranstaltung verlesen. Doch sie sind nicht die einzigen Opfer von 9/11, denn das Sterben geht weiter. Vor allem Ersthelfer, aber auch die Anwohnerinnen und Anwohner in der Nähe des World Trade Centers haben in den Tagen und Wochen danach große Mengen giftigen Staub eingeatmet. Viele von ihnen sind an Krebs erkrankt. Inzwischen sind an den Spätfolgen bereits fast so viele Menschen gestorben wie bei den Anschlägen selbst. Peter Mücke hat mit überlebenden Rettungskräften der ersten Stunde gesprochen.
Die Flugzeuge, die in das World Trade Center rasen, die einstürzenden Türme, die Auftritte der Politiker zwischen den Trümmern. Diese Bilder gingen um die Welt. Aber was sich in den Stunden und Tagen danach am Ground Zero abspielte, haben nur die Helfer gesehen, die vor Ort waren. John Feel war einer von ihnen. Ich habe mir über die vergangenen 20 Jahre antrainiert, zu verdrängen, was ich dort gesehen habe. Niemand ist darauf vorbereitet, eines Morgens aufzuwachen und so etwas zu sehen. Chaos, Zerstörung, Leichenteile zwischen den Trümmern, verstörte Menschen auf der Suche nach Angehörigen. Viele der rund 100.000 Helfer leiden noch immer unter dem, was sie gesehen haben und unter dem, was sie eingeatmet haben, sagt der Mediziner Michael Crane. Die Menschen sind praktisch ohne Schutzausrüstung in die Trümmer gegangen. Jedes Mal, wenn sie etwas hochgehoben haben, war darunter Feuer. Ihnen sind Wolken mit hochgiftigen Dämpfen buchstäblich ins Gesicht geschlagen. Materials in the towers blown into their faces. Asbest, Glasfasern, Dioxine, Blei, Schwefelsäure. Die genaue Mischung der 1 Million Tonnen Schutt und Staub in der Luft und auf den Straßen Manhattans kennt niemand. Wohl aber die Folgen. Husten, Atemnot, Schmerzen in der Brust waren der Anfang. Schwere psychische Erkrankungen kamen hinzu. Inzwischen werden allein 68 verschiedene Krebsarten auf die 9/11-Gifte zurückgeführt. Das war ein brennender Cocktail unterschiedlichster Gifte. Das Gefährliche daran, auch viele Jahre später können dadurch noch Krankheiten ausbrechen. Crane ist stellvertretender Direktor des World Trade Center Programms. Darin werden rund 80.000 Menschen, die in den Tagen und Wochen nach den Anschlägen am Ground Zero gearbeitet haben, medizinisch betreut und engmaschig untersucht. All of the conditions are at this point chronic. Wir haben es nur mit chronisch Kranken zu tun. Das heißt, diese Menschen werden bis zum Ende ihres Lebens Symptome haben. Viele können wir zumindest behandeln, auch manche Krebspatienten. Aber natürlich sterben auch viele. Das ist natürlich tragisch. Nach Schätzungen sind inzwischen fast so viele Menschen an den Spätfolgen gestorben wie durch die Anschläge selbst. Allein er habe schon 187 Beerdigungen besucht, sagt John Feel, der nur selbst knapp dem Tod entkommen ist. Durch ein herabstürzendes Trümmerteil wurde er als Helfer am Ground Zero schwer verletzt. Die meisten glauben, dass nur durch die Terroristen unschuldige Menschen getötet wurden. Aber es sind tausende weitere gestorben, weil unsere Regierung versagt hat. Er selbst musste lange kämpfen, um überhaupt als Opfer anerkannt zu werden. Danach gründete er eine Stiftung für betroffene Ersthelfer und machte in Washington Druck, damit der 9/11-Hilfsfonds weiter mit Geld ausgestattet wird. Ein Kampf, dem sich auch Jon Stewart, der Ex-Moderator der Daily Show, anschloss. Legendär sein Wutausbruch 2019 vor dem US-Kongress. You are ignoring them. Ihr ignoriert die Menschen, eure Gleichgültigkeit nimmt ihnen das Wertvollste, was sie noch haben, Zeit. Sie haben ihren Job gemacht, mit Mut, Würde und Bescheidenheit. Und jetzt macht euren Job. Do yours! Die Abgeordneten taten es. Der Entschädigungsfonds und auch das medizinische Programm sind jetzt bis 2092 finanziell abgesichert. Und das, sagt dessen stellvertretender Direktor Crane, sei auch dringend notwendig. Denn das Leiden geht auch 20 Jahre nach dem 11. September 2001 weiter. Fortunately, there's a drug act. Glücklicherweise haben wir jetzt die Sicherheit, dass wir die Menschen weiter begleiten können. Denn es wird nie der Punkt kommen, an dem man sagen kann, jetzt wird niemand mehr krank, jetzt passiert nichts mehr.
Safe to say, nothing else is going to happen. New York-Korrespondent Peter Mücke berichtete von den vergessenen Opfern von 9/11. Es ist gleich 18.15 Uhr. Die CSU hat heute ihren Parteitag in Nürnberg abgeschlossen. Und sie hat Handfeger und Müllschippe ausgepackt. Denn zwischen der Partei und ihrem Kanzlerkandidaten von der CDU, Armin Laschet, gab es doch einiges an zerbrochenem Porzellan aufzukehren. Das hat die CSU allerdings gründlich gemacht. Fast 10 Minuten stehende Ovationen gab es für Armin Laschet nach seiner Rede. Und das, obwohl sein Abwärtstaumel durch die Umfragen auch die CSU mittlerweile teuer zu stehen kommt. Anita Fünfinger berichtet aus Nürnberg.
Ein Einzug in die Halle wie beim politischen Aschermittwoch mit Licht- und Musikregie. Johlender Applaus schon bevor Armin Laschet auch nur ein Wort gesagt hatte. Die Rede des Unionskanzlerkandidaten begann ruhig mit einer Erzählung aus Bayern, aus München, wo Laschet studiert hatte, den Verdiensten der Union in der Nachkriegszeit. Den ersten Applaus holte sich Laschet mit einem Zitat des Übervaters der CSU.
Franz Josef Strauß hat ja mal gesagt, Irren ist menschlich. Immer irren ist sozialdemokratisch.
Und damit war er beim Thema, das den ganzen Parteitag durchzog. Die Warnung vor einem Linksbündnis, vor Rot-Rot-Grün. Laschet fordert von SPD-Kanzlerkandidat Scholz ein klares Nein zu einer Zusammenarbeit mit der Linken. Das werde aber nicht kommen.
Weil er sich eine Hintertür offen halten will. Und diese Hintertür müssen wir verschließen durch ein gutes Wahlergebnis für die Union.
In den schwierigen Jahren der Bundesrepublik habe stets die Union das Richtige getan, sagt Laschet. In schwierigen Momenten sei eben Verlässlichkeit gefragt.
In entscheidenden Momenten muss man Kurs halten. Und für diesen Kurs stehen CDU und CSU. Und aus dieser Absicht heraus will ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Mit klarem Kurs und klarer Überzeugung. Ich danke euch.
Laschet bekam langen Applaus. Die Forderung nach Geschlossenheit bei den Delegierten hatte gefruchtet. Mit einem Aufruf zum Kampf gegen Links hatte dieser Parteitag begonnen und er endete auch damit. Die Warnung vor einem linken Bündnis, sie stand im Mittelpunkt dieses Parteitags. Jetzt will die CSU mit der CDU mit diesem Schlachtruf auf den letzten Metern aufholen. Der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, sagt ein enges Finale voraus. Schon mal sei eine Wahl mit 6.000 Stimmen Unterschied ausgegangen.
Es darf nicht passieren, dass es am Schluss an ein paar tausend Stimmen fehlt. Es wird knapp, ja ganz selbstverständlich. Aber das ist eine Bundestagswahl. Da gibt es ein Wimpernschlagfinale. Da sind wir diejenigen, die maximal mobilisieren.
Die 6.000 Stimmen hatten übrigens Edmund Stoiber 2002 gefehlt. Damals, als die SPD mit Gerhard Schröder die Wahl gewann.
Soweit Anita Fünfinger aus Nürnberg. Wir haben es gerade gehört, Unionskanzlerkandidat Laschet hat viel Jubel und Applaus auf diesem CSU-Parteitag in Nürnberg bekommen. Damit ist die Union jetzt dort, wo sie schon seit Monaten hätte sein müssen, meint Franka Welz aus dem ARD-Hauptstadtstudio in ihrem Kommentar.
Armin Laschet kann mit dem Ergebnis des CSU-Parteitages zufrieden sein. Die Delegierten haben ihm einen herzlichen Empfang bereitet, ihn bejubelt, nach seiner Rede lange applaudiert. Was als Inszenierung begann, schien von Herzen zu enden. Damit haben die Delegierten gezeigt, dass sie den Ernst der Lage verstanden haben, dass die Union im Bundestagswahlkampf nur gemeinsam erfolgreich sein oder eben gemeinsam verlieren kann. Sie haben Laschet eine Unterstützung zukommen lassen, zu der sich CSU-Chef Söder bis zuletzt nie so recht durchringen konnte. Sie haben ihm signalisiert, dass Schluss sein muss mit den Seitenhieben aus München. Söder hat Laschet zwar am Samstag die große Bühne bereitet, er hatte allerdings auch am Vortag die Latte für Laschet sehr hoch gehängt und damit das fortgesetzt, was er schon seit Wochen betreibt, sich abzusichern und zu signalisieren, wenn das schief geht, dann lag es nicht an der CSU und schon gar nicht an mir, Markus Söder. Die Trendwende, die dieses Wochenende aus Unionssicht bringen soll, besteht laut Söder nämlich aus 3 Teilen, dem CSU-Parteitag, abgehakt, einer starken Rede Laschets, und der triell genannten Fernsehdiskussion zwischen Laschet, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die für die Grünen ins Kanzleramt will am Sonntag. Eine gekonnte Verlagerung von Druck und Verantwortung. Laschet hat eine solide und für seine Verhältnisse kämpferische Rede gehalten und hat damit seinen Teil der Vereinbarung zumindest für diesen Abschnitt eingehalten. Jetzt ist Söder in der Pflicht, sicherzustellen, dass CDU und CSU wenigstens in den verbleibenden 2 Wochen Wahlkampf auf eine Art und Weise betreiben, die dem Namen Union tatsächlich gerecht wird. Gelingt ihm das nicht, fällt eine mögliche Niederlage auch auf ihn zurück.
Ein Kommentar von Berlin-Korrespondentin Franka Welz. Und es gab an diesem Wochenende noch einen Parteitag. In Stuttgart hat sich die baden-württembergische AfD getroffen. Und so friedlich und kuschelig wie bei der CSU ging es da erwartungsgemäß nicht zu. Phyllis Kückrikoll aus der SWR-Redaktion Landespolitik war für uns vor Ort. Frau Kückrikoll, wie war die Stimmung auf diesem AfD-Landesparteitag?
Die Stimmung, die war geprägt von innerparteilichem Streit, muss man sagen. Der Vorstand sollte abgewählt werden. Dazu gab es einige Anträge, die wurden schließlich abgeschmettert. Und die Landeschefin Alice Weidel, die hat das so kommentiert.
2 Wochen, 14 Tage vor der Bundestagswahl diesen Landesparteitag anzuzünden mit solchen schwachsinnigen Abwahlanträgen. Liebe Leute, der Landesvorstand wird am Anfang des nächsten Jahres neu gewählt. Und da können die ganzen Maulhelden von heute, ich beobachte das ja hier, ihren Hut in den Ring werfen. Und dementsprechend beantrage ich Nichtbefassung mit sämtlichen Abwahlanträgen. Ich glaube, ich spinne.
Ja, das erklärt, warum die AfD sie ursprünglich gar nicht dabei haben wollte beim Parteitag. Wie kommt es, dass sie jetzt doch dabei sein durften?
Richtig, es wurde abgestimmt und etwas über 51% der Anwesenden, also eine knappe Mehrheit, hat schließlich dafür gestimmt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also wir, der SWR, eben doch im Saal auf dem Gelände bleiben können und diesen Parteitag, der ja auch so wichtig ist vor der Bundestagswahl, den abbilden dürfen.
Wie sehr ging es denn auf diesem Parteitag auch um Landesthemen oder war die Bundestagswahl doch das bestimmende Thema?
Es ist ein neuer Schatzmeister gewählt worden, auch eine neue Stellvertretung. Die waren zurückgetreten, auch weil es Ungereimtheiten gab mit einer Parteispende an Alice Weidel. Also da ist man vorangekommen, auch um den Haushaltsentwurf soll es noch gehen. Beratungen über den Rechnungsprüfungsbericht 2018-19, die mussten hingegen vertagt werden, weil der Bericht offenbar nicht vorliegt. Also ein bisschen kommt man schon voran, aber es ist ganz klar auch die Bundestagswahl zu spüren.
Wie steht die AfD im Land denn da, 2 Wochen vor der Wahl?
Ich würde sagen, zutiefst zerstritten. Das haben die vielen Abwahlanträge eben gezeigt. Die Landesvorsitzende Weidel bemüht sich darum, cool zu bleiben. Aber die Tatsache, dass die Abstimmungen allein zur Tagesordnung fast 3 Stunden dauerten und der Ton, den wir eben ja von Alice Weidel auch gehört haben, das zeigt alles schon eine insgesamt sehr angespannte Stimmung in der Partei, um nicht zu sagen eine Zerrissenheit.
Kein AfD-Parteitag ohne Gegendemonstration. Sie waren auch in Stuttgart auf einer Gegenveranstaltung. Wie sah es da aus?
Die Gegendemonstration, die war nicht hier auf der Messe, sondern knapp 10 Kilometer weiter in Echterdingen. Die Polizei sagt, es waren rund 100 Gegendemonstranten. Und die Veranstaltungsleiterin, die sagte mir dort, man habe sich bewusst für eine Demo mitten in einem Ort entschieden, um einfach ein Gegengewicht in der Gesellschaft zu zeigen. Hören wir mal rein.
Die AfD steht für Spaltung, sie forciert die gesellschaftliche Spaltung, die es ohnehin gibt. Und betreibt natürlich rassistische Hetze, Hetze gegen Frauen, gegen Gleichstellung. Uns ist ein Anliegen, in die Gesellschaft reinzuwirken und eben klar zu sagen, wofür die AfD steht.
Und deshalb habe man eben die Gegendemonstration nicht hier auf einem abgeschotteten Messegelände machen wollen, sondern in aller Öffentlichkeit mitten in Echterdingen.
Das war unsere Landespolitik-Expertin Phyllis Kückrikoll. Dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. In dieser Woche ist der Streit zwischen Briten und Franzosen wegen der Bootsflüchtlinge im Ärmelkanal eskaliert. Eigentlich sollen die Franzosen die Geflüchteten schon an ihrer Küste stoppen und die Briten bezahlen dafür mit. Aber in diesem Sommer sind so viele Migrantinnen und Migranten in Südengland angelandet wie nie zuvor. Mehr als 13.000, knapp 1.000 allein in dieser Woche. Während Politik und Grenzschützer keine Lösung finden, müssen die Menschen in Südengland mit der Realität umgehen und entscheiden, wie man den Flüchtenden begegnen sollte. Unsere Korrespondentin in Großbritannien, Gabi Biesinger, ist den Spuren der Menschen zwischen Hythe und Folkestone an der südenglischen Küste gefolgt.
Der Spätsommer hat das Leben zurückgeholt an den Kiesstrand von Hythe. Das Meer liegt spiegelglatt da, Familien grillen und Angler hocken neben ihren Angelruten. 3 Frauen räumen die Reste eines Picknicks zusammen. Sophie kommt jeden Tag mit ihren Freundinnen zum Schwimmen ans Meer und hat schon mehrmals erlebt, wie Boote mit Migranten am Strand gelandet sind.
I come swimming here every day with my friends and when it's a day where the sea's calm.
Wenn das Meer sehr ruhig ist, sehen wir häufig da hinten die überfüllten Boote. Wir beobachten sie mit unserem Fernglas. Sie warten meistens weiter draußen, bis die Küstenwache kommt und sie dann sicher an Land bringt. Wir winken den neuen Engländern dann zu und rufen willkommen.
The new English. We wave at them and say hello, welcome.
Eigentlich bezahlt die britische Regierung Frankreich viel Geld dafür, um zu verhindern, dass die Migrantenboote an der französischen Küste überhaupt in See stechen. In einem Streit mit dem französischen Innenminister soll die britische Innenministerin Priti Patel Anfang der Woche gedroht haben, diese Zahlungen auszusetzen, sollten die Franzosen die Flüchtlinge nicht effektiver stoppen. Und auch mit dem sicheren Geleit für Migrantenboote soll künftig Schluss sein, wenn es nach Patel geht. Britische Patrouillen sollen die Boote künftig aus den eigenen Gewässern in den französischen Teil des Ärmelkanals zurückweisen, statt sie wie bisher üblich an die englische Küste zu geleiten. Experten und auch Parteifreunde von Patel halten das aus seerechtlichen Gründen nicht für praktikabel. Und die Franzosen haben daran sowieso kein Interesse und bereits abgelehnt, die Boote wieder zurück zu eskortieren. So kommen fast täglich weiter Flüchtlinge in Südengland an und müssen dann erstmal untergebracht werden. In Verruf geraten sind die Napier Barracks bei Folkestone, Kasernen, die das Innenministerium angemietet hat, die überfüllt und Covid-durchseucht waren. Nach einer vorübergehenden Räumung leben dort nun wieder weniger Geflüchtete. Einer von ihnen ist John, der mir vor dem hohen Kasernenzaun mit blauem Sichtschutz seine Geschichte erzählt. Überprüfen kann ich sie nicht. John sagt, er stamme aus Eritrea und habe sich in den vergangenen Jahren über Äthiopien, Sudan, Libyen, Italien und die Schweiz nach Frankreich durchgeschlagen. Und die Flucht über den Ärmelkanal sei nicht das größte Risiko gewesen, sondern erst einmal seine Heimat Eritrea zu verlassen.
I can sleep in my house.
Ich konnte nicht ruhig in meinem Haus schlafen. Immer kam Polizei, das Militär. Sie wollten einen in die Armee stecken. Das wollte ich nicht. Ich wäre da nie wieder rausgekommen. Und ich hätte schon beim Grenzübertritt von Eritrea nach Äthiopien getötet werden können. Das war unglaublich gefährlich.
Er habe Verwandte in London und die Vorstellung, dass es in England einfacher sei, im Zweifel auch illegal, zu arbeiten als im Rest Europas. John hofft, dass er nun nicht mehr ewig warten muss, auf die ersehnte Nachricht, im Land bleiben zu dürfen. Er sieht ganz gute Chancen. Freunde aus Eritrea hätten in Großbritannien Aufenthaltsgenehmigungen bekommen. Fühlt er sich in England willkommen?
Ja, for me doesn't matter there.
Es ist mir egal, wie die Leute zu mir sind. Ich will nur meine Arbeit und meinen Frieden, mehr nicht.
Peace, just that.
Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger hat in Südengland mit den Menschen gesprochen, die den Migrationsstreit zwischen Großbritannien und Frankreich ausbaden müssen. Es ist 18.27 Uhr, Zeit für unsere wöchentliche Kolumne. Und auch da geht es heute um die Bundestagswahl.
SWR 2. Zwei Minuten mit Pascal Fournier.
Noch zwei Wochen bis zur Wahl. Laut einer Umfrage wissen mehr als 3/4 der Wählerinnen und Wähler schon, bei wem sie ihr Kreuzchen machen. Beneidenswert. Wobei das bei wem streng genommen eigentlich falsch formuliert ist. Die Frage lautet ja nicht Baerbock, Laschet oder Scholz. Artikel 63 Grundgesetz. Da heißt es, der Bundeskanzler, ehrlich, da steht nur die männliche Form, der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt. Steht da. Es geht also nicht um Personen, sondern vor allem mal um die Zusammensetzung des neuen Bundestags. Sprich, es geht um die Parteien. Und für die Wählerinnen und Wähler deshalb vorrangig darum, was die so vorhaben. Ab da allerdings wird das mit der Entscheidungsfindung kompliziert und mühsam, denn Parteiprogramme sind wahrlich keine Unterhaltungsliteratur. Zum Glück gibt's den Wahl-O-Maten. Frage 1. Tempolimit auf Autobahnen. Nicht so schwer zu beantworten. Frage 2. Verteidigungsausgaben erhöhen. Okay, da habe ich auch eine Meinung zu. Aber dann, Frage 3. Wählen ab 16. Naja, Fridays for Future fand ich schon irgendwie imponierend, aber andererseits... 16? Da hat man doch anderes im Kopf als Politik, oder? Also, schwierig. Vielleicht überspringen? Frage 6. Patentschutz für Corona-Impfstoffe. Mann, da hängt viel dran. Das ist sehr komplex. Also, wieder überspringen? Nee, dazu sollte man doch eine Meinung haben. Klick, klick, klick. Später. Frage 20. Mehr Zuständigkeit des Bundes in der Schulpolitik? Oha. Vielleicht erst noch mal ein bisschen was dazu lesen? Frage 27. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus weiter über Fallpauschalen abrechnen. Moment, was war das noch mal genau? Mal kurz nachrecherchieren. Also, ehrlich, ich wusste gar nicht, dass dieser blöde Wahl-O-Mat dazu da ist, mir meine Wissenslücken vor Augen zu halten. Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz. Alle Staatsmacht geht vom Volke aus. Wo steht eigentlich, dass das bei Wahlen echt in Arbeit ausarten kann? Naja, also ich habe mich durch die 38 Fragen gekämpft. Und immerhin weiß ich dank dem Wahl-O-Maten jetzt auch, wie nahe mir der Südschleswigsche Wählerverband, die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer oder die Hip-Hop-Partei Du stehen, die Tierschutzallianz oder die Humanisten. Und jetzt, nachdem ich über viele politische Fragen und Positionen nochmal eingehend nachgedacht habe, etliches nochmal recherchiert und mir bei den Antworten und auch bei der anschließenden Gewichtung der Themen wirklich sehr viel Mühe gegeben habe, jetzt muss ich eigentlich nur noch eine Frage beantworten. Also Baerbock, Laschet oder Scholz?